Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, erst eine Stunde vorbei und wir reden jetzt auch erst eine 10 Minuten, 15 Minuten vorher. Also wir sind eigentlich für unsere Verhältnisse verhältnismäßig schnell.
Das ist, wir sind gut, wir sind besser aus der Winterpause gekommen als die Mannschaften.
Oh, ja. Ja, das, weißt du, was heute das ganz Schlimme ist? Ich hatte mich jetzt an eine richtige eine härter Winterdepression gewöhnt, die eigentlich anfing mit dem Hannover-Spiel, weil für mich klar war, das mit dem Aufstieg, das wird nichts mehr. Und da bin ich jetzt die ganze Zeit grübelnd über Weihnachten und Silvester gewesen. Jetzt war ich auch noch krank. Ich war ja 2,5 Wochen krank. Ich war teilweise auch richtig, habe komplett flach gelegen und war krank geschrieben. Ich hatte es also echt erwischt. Mein Start ins neue Jahr war dadurch nicht so richtig schön. Und ich kann jetzt noch gar nicht damit umgehen, dass die jetzt nicht auch wie erwartet verloren haben. Du musst mich jetzt irgendwie heute aus dieser Winterdepression rausholen, weil ich immer noch so negativ eingestellt bin, dass ich langsam brauche, damit die Freude rauskommt, dass es ja gut war, dass wir gewonnen haben. Ist das nicht komisch? Ich werde merkwürdig, findest du nicht?
Ja, das ist das Alter. Das kann ich verstehen. Das wird auch nicht mehr besser, aber ich gebe da gern den optimistischen Part mal. Bis jetzt klappt es ja immer ganz gut, dass wir uns stimmungsmäßig dann ausgleichen und die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt. Aber heute kann ich gerne den Optimisten geben, kein Problem. Habe ich drauf. Bin ich in der Stimmung für, weil ich habe nämlich härter gedetoxed. Eine längere Zeit. Ich war unterwegs auf Reisen, wo ich nicht verfolgen konnte. Dann habe ich noch das Hannover-Spiel gesehen und das war jetzt auch nicht sehr erbaulich. Und dann habe ich auch erstmal monatelang, oder was heißt Monate so lange, war ja nicht Winterpause, aber seitdem habe ich mich sehr wenig um Hertha gekümmert und jetzt das erste Mal die PK von Fiello vor dem Spiel gesehen. Das war so meine erste richtige Begegnung wieder mit dem Hertha-Kosmos nach einer längeren Pause. Tut gut, kann ich nur empfehlen. Da kommt auch der Optimismus zurück.
Na, dann gucken wir mal. Dann wirst du heute mich mehr wahrscheinlich beeinflussen als wie sonst. Da war es ja meistens umgekehrt, dass ich aus dir so ein bisschen den Frust rausmassiert habe, in Anführungsstrichen.
Genau. Oh, das machst du
dass
super.
Dass ich das mal sagen würde.
Das war ein schöner Satz. Lass dir den einrahmen. Können wir das als Titel der Folge nehmen?
Den Frust rausmassieren. Ich finde, der hat was. Der passt ganz gut zum Spiel. Ich glaube, den nehme ich sogar. Aber jetzt können wir, glaube ich, ins Intro springen, okay?
Spring mal.
Ja.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ganz komisch, wenn man dann richtig mal dem Intro zuhört, sonst spiele ich das ja immer nachträglich ein. Aber ich finde, es hat auch was. Es fühlt sich noch echter an, oder?
Ich bin jetzt noch voll drin und es passt ja irgendwie auch, gerade nach dem Auswärtsspiel, nächster Halt Olympiastadion, stimmt ja sogar.
Ja. Passt, gute Überleitung. Grüße an den HSV. Ja, ich würde heute tatsächlich mal direkt ins Spiel springen, allerdings nicht ohne zumindest eine Sache noch, die sollte man vielleicht noch nachreichen, weil es die erste Folge ist im neuen Jahr. Ich wünsche allen, die es hören, ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr, bleibt gesund und ja, soll ich sagen, viel Spaß mit Hertha, das weiß man immer nicht, aber ich wünsche euch auf jeden Fall und uns viel Erfolg. Lassen wir uns mal schauen, was kommt.
Kann ich mich nur anschließen. Alles Gute für alle.
Ich habe uns wie üblich 800 Seiten Notizen gemacht, um mein Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen und auch den Faden nicht ganz zu verlieren. Was ich ganz interessant fand, ist Hertha mit 22 Punkten auf Platz 12 vor diesem Spiel. Und Paderborn ist ja doch ein Stück vor uns gewesen vor dem Spiel. Platz 6 mit 28 Punkten. Also eigentlich sind die Paderborner wie viele andere Teams ja ganz gut mit dabei. Ist ja immer noch alles recht eng. Diego war nicht mit dabei. Der hat sich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung geholt. Auch Tjaak Ernst nicht im Tor, war ja ungewöhnlich. Gersbeck stand dann für ihn im Tor und Martin Dardai gesperrt. Also es sah schon so ein bisschen anders aus, dafür Sessa und Palko Dardai wieder mit dabei. Ich überlege gerade, waren jetzt aber eigentlich keine personellen Maßnahmen, die das Spiel groß beeinflusst haben, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Sessa hat sich ganz gut gemacht, aber war jetzt keiner dabei, der jetzt nun das uns dieses Spiel hat gewinnen oder verlieren lassen, oder?
Ein absoluter Gamechanger sicherlich nicht. Also ich denke, die Torwartleistung stand im Fokus. Ich denke, dazu können wir ein paar Sätze verlieren. Aber im Großen und Ganzen war das unsere Hertha. Mit all dem, was sie mit sich bringt in dieser Halbserie, so wie Lenny immer so schön sagt, schöne Grüße, ja. Das war meine Hertha, nur halt mit einem glücklicheren Ende heute.
Ja, aber das war meine Hertha, war jetzt kein Kompliment, gib's doch zu.
Das war auch kein Kompliment.
Okay. Dann, achso, Brooks immer noch verletzt, Dudziak auch noch nicht fit. Man darf auch nicht vergessen, Fabian Reese, es hieß ja immer, naja, der wird dann neu angreifen, aber auch noch nicht fit. Und ich glaube, den werden wir vor Februar auch noch nicht so richtig sehen. Bin mir nicht sicher, ob man den nicht ein bisschen zu schnell auf den Platz gebracht hat am Ende der Hinrunde. Auch Hussein nicht mit dabei, Matan Dardai hatten wir ja schon gesagt, gelbe Karte. Ja, ich hatte keine Erwartung an dieses Spiel. Ich hatte eigentlich mit einer Niederlage gerechnet und nach der ersten Halbzeit führen wir 0-1. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen? Und wie hat dir Hertha gefallen?
Es war, man hat gemerkt, dass es das für beide Mannschaften das Spiel nach einer langen Pause war. Das konnte man ganz deutlich spüren. Die Abläufe stimmen nicht so. Man hat gesehen, dass in beiden Mannschaften, bei Paderborn ja sogar noch etwas mehr, viele Veränderungen stattgefunden haben. Insofern war vieles Stückwerk. Dazu kam ein schwierig zu bespielender Boden, mit dem beide Mannschaften zu gehen. Erst wir noch sehr stark, dann aber auch später noch die Paderborner sehr stark mit den Bodenverhältnissen gekämpft haben. Das war insofern so ein bisschen bruchstückhaftes Spiel, aber nach der Katastrophenbeginn, der eben auch typisch Mene Hertha war, mit diesem verstolperten Zweikampf im eigenen Strafraum, dem Ausrutschen und dem vermeintlichen Führungstor für die Paderborner. Danach wurde es besser. Da war so ein bisschen Hallo wach, haben sich Spielanteile gekauft, kam dann auch mal ein bisschen Spiel zustande. Man hat so ein bisschen die Spielidee mehr und mehr erkennen können und hatten ja noch mehr vom Spiel, ohne halt wirklich groß zwingend gefährlich zu werden. Insofern war es für eine erste Halbzeit nach so langen Pause mit dem glücklichen Umstand des aberkannten Tores eigentlich ein ganz akzeptabler Start. Insbesondere natürlich mit der tollen Einzelleistung, so muss man es ja sagen, von Derry mit dem ja wirklich traumhaften Tor, den er da ja wirklich ganz genau reinschlänzt. Das war ja wirklich fantastisch anzusehen und hat uns natürlich mega viel geholfen. Ja, das ist jetzt fast schon so ein Halbzeitfazit, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, da nochmal chronologisch durchzugehen. Was ist dir hängen geblieben?
Naja, doch, ich würde zumindest den Anfang. Also das war ja, es sah ja aus, als wenn wir nach 4 Minuten schon 1-0 zurückliegen. Und das war ja wirklich eine merkwürdige Spielsituation. Niederlechner bringt das mit der Brust zurück, will zu Sesser spielen, der rutscht aus und verliert den Ball. Also das war ja mehr als unglücklich. Noch witziger fand ich allerdings, als das Tor dann nachher nicht gegeben wurde, war ja ganz lange die Frage, warum eigentlich? Also es tauchte dann ein Bild auf, wegen Abseits mit gezogenen Linien und dann guckst du auf dieses Bild mit den Linien und denkst dir, ja, wieso? Ist doch kein Abseits. War ja ein ganz irreführendes Bild, wo man sagte, und das beweist jetzt, dass das Abseits war. Und ich glaube, es kam dann erst so am Ende der zweiten Halbzeit raus, dass diese Linien, die da gezogen wurden, den Fuß von dem Paderborner Spieler quasi wegschnitten und dadurch konnte man dann nicht mehr sehen, dass es Abseits war. Also es war auch wirklich Abseits. Und ich glaube, das hatten am Anfang viele nicht gesehen und ich vermute mal, dass sich auch wahnsinnig viele Paderborner Fans deswegen betrogen fühlen, denn es gab ja noch mehr Situationen in dem Spiel, die echt eng waren. Also vor allem fand ich bemerkenswert, dass es nachher dann wirklich auch berechtigterweise Abseits war, was zunächst die Bilder nicht hergaben.
Also hatte ich wirklich eine ganz andere Wahrnehmung, meine Frau übrigens auch, die mit mir geguckt hat als Unparteiische. In der ersten verlangsamten Bildfolge nach dem Tor hat man schon direkt, ich weiß gar nicht, ob es verlangsamt war oder sogar in Echtzeit, hat man gesehen, dass er klar im Abseits war, aus meiner Sicht. Also wirklich, das war deutlich zu sehen. Er stand nicht 3 Meter im Abseits, aber es war klar zu sehen, dass er deutlich vor dem Ball stand. Und ich fand die Linienführung insofern verwirrend, weil sie vollkommen zu vollkommen falsch waren und war zu Ungunsten von Hertha beziehungsweise zugunsten von den Paderborner, so habe ich es wahrgenommen. Sei es wie es sei, es war am Ende eine richtige Entscheidung, insofern auch keine irgendwelche Bevorteilung oder sonst irgendwas, sondern einfach eine Entscheidung, eine Fehlentscheidung auf dem Feld, die durch Video Assistant Referee korrigiert wurde, in dem Fall glücklich für uns, ja, aber eine richtige Entscheidung und dabei würde ich es auch belassen. Also dieses Gequatsche von dem Reporter fand ich vollkommen deplatziert. Der hat mich jedenfalls überhaupt nicht abgeholt mit seinen Unkenrufen und schön, dass es sich am Ende bestätigt hat. Für mich war es wirklich relativ schnell klar. Da ich gesagt, ja, Hertha-Brille auf, aber für mich, ich habe das sofort meiner Frau zugerufen, in der ersten Wiederholung abseits. Und das war aus meiner Sicht klar zu sehen.
Ich hatte in der Halbzeit für mich mal so überlegt, warum führen wir eigentlich? Ich fand jetzt nicht, dass Hertha da unbedingt dominant war. Ich fand jetzt nicht, dass Paderborn das schlechtere Team war. Ich fand, es ging so hin und her. Hertha hatte das, wenn man will, ja, kann man sagen, die hatten das im Griff oder geht das zu weit?
Also sie hatten schon über weite Strecken der ersten Halbzeit Spielkontrolle und deswegen gehe ich auch mit in der Bewertung, dass man durchaus sagen kann, das haben sie sich verdient mit dieser Spielkontrolle, die sie über weite Strecken hatten. Paderborn wurde immer mal wieder ansatzweise gefährlich, ohne allerdings groß zwingend zu sein, in den meisten bis auf ganz wenige Situationen aus abgesehen. Insofern geht das schon in Ordnung, ohne zu glänzen, aber es brauchte halt aber auch eine Einzelleistung in der Form von dem brillanten Abschluss, in dem Fall von Derry. Sonst aus dem Spiel heraus oder groß Druckphasen konnten wir eben nicht aufbauen. Insofern ein Punkt, den auch auf dem der Reporter auch rumritt und in dem Falle auch aus meiner Sicht zu Recht, war der Aspekt Spielglück. Das war heute durchaus auf unserer Seite, das kann man schon so sagen.
Ja, aber vielleicht war es ja bei Paderborn auch ein bisschen Unvermögen, weil die haben ja die letzten Pässe auch immer versäbelt.
Ja, wir hatten ja auch Szenen, wo wir besser reinkommen können. Ich denke, das wird auch Thema sein, das ist ja auch das, was Fiello in seinen Analysen immer wieder anspricht, dass sie in die Situation kommen, aussichtsreiche Besetzungen haben, gute Laufwege haben und dann kommen die Pässe nicht. Ja, nicht im richtigen Moment, nicht in der richtigen Schärfe. Das war am Anfang deutlich zu sehen und es wurde besser, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, aber am Anfang. Aber da bin ich noch ein bisschen nachsichtig, um auch den optimistischen Part zu geben. Das ist einfach auch schwer nach einer Winterpause, denn da kommen die Bälle eben noch nicht so. Und das ging den Paderbornern ja auch so. Also alles gut für mich. Und es wurde besser im Laufe des Spiels.
Dass man oftmals mehr hätte daraus machen können. Es gab so eine ganz auffällige Situation von Cuisance, der eigentlich einen schönen Konter eingeleitet hat, sich gegen wahnsinnig viele Gegenspieler auch durchgesetzt hat, aber eigentlich unterm Strich verpasst hatte, im richtigen Moment abzuspielen. Und dann war die Situation, die eigentlich gefährlich war und wo man viel, viel mehr hätte draus machen können, weg. Und da vielleicht, weil du es eben so schön beschrieben hast, das war eine typische Situation dafür, fand ich.
Ja, ich erinnere mich, das war wirklich ein bisschen bizarr, ja, weil er hat bei der ersten Täuschung sagt man, oh gut, jetzt kommt da eine Situation, bei der zweiten, bei der dritten und am Ende war es die vierte oder fünfte Täuschung, er war Richtung Eckfahne unterwegs fast schon, ja. Stichwort auch eingespielt halt, aber eben auch ein Stück weit auch das, was uns ja schon länger begleitet, eben Entscheidungsfindung im letzten Drittel, da müssen wir besser werden und da gab es eben heute auch viele Anhaltspunkte, wo sicherlich der Trainer einiges finden wird, sagen, daran müssen wir noch arbeiten, um wirklich dauerhaft erfolgreich zu sein.
Ich habe mir zum ersten Mal, das habe ich lange nicht mehr gemacht, mal die Teamstatistik zur Halbzeit rausgesucht. Meistens mache ich die über das ganze Spiel, weil ich dachte, fühlt sich jetzt irgendwie noch glücklich, kann man auch nicht sagen, aber man ist sich nicht so sicher, ist das eigentlich eine verdiente Führung. Und Hertha hatte bis dahin in den Zweikämpfen geführt, hatte einen Tick mehr Ballbesitz und 3-7 Schüsse für Hertha zur Pause. Also eigentlich die Statistik würde sagen, naja, also reiner Zufall war es jetzt nicht, das passt schon. Aber ich will das Thema nicht ausmehren. Lass uns ruhig zur zweiten Halbzeit kommen. In die kamen die Paderborner richtig gut rein. Die hatten richtig zwei Großchancen, einmal Latte, glaube ich sogar, das war dann zum Glück abseits und ich dachte, oh weia, hoffentlich drehen die jetzt nicht in der zweiten Halbzeit auf, aber es setzte sich dann so ein bisschen fort wie die erste, also es ging ganz passabel von links nach rechts, ohne jetzt viele Höhepunkte zu haben und ich hatte nie so richtig Angst um Hertha, dass man jetzt so eine Druckphase hat, wo man ohne Gegentor nicht rauskam. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. Und dann das Tor von Cuisance oder beziehungsweise der Elfer, der kam dann so ein bisschen aus dem Nichts.
Meine Worte, genau das habe ich gesagt, als dieses Tor gefallen ist. Das hat er sich überhaupt nicht angedeutet. Also es ist eigentlich so, dass wir komplett unter Dauerfeuer standen, aber Spielkontrolle lag schon mehr bei Paderborn, kam auch zumindest in gefährliche Bereiche und dann gab es eben diese Situation, die Derry da mehr oder weniger alleine im Alleingang da vorne irgendwie ja, löst und in dem Fall den Gegenspieler ja durch seine Haken, der dann wahrscheinlich wirklich nochmal komplett überrascht hat, der da quer durch den Strafraum geschlittert ist. Insofern angedeutet hatte sich das nicht, ja.
War es denn für dich ein Strafstoß?
Ja, muss man schon sagen. Also also heutzutage, sagen wir mal so, wir müssen ja sehen, wofür wird in der Bundesliga Elfmeter gegeben. Wir haben hier einen Spieler, einen Verteidiger, der schlittert unkontrolliert durch den Strafraum, 1-2 Meter lang. Er trifft nicht den Ball, er trifft den Gegenspieler. Das sind so alles schon so Indizien, die eher deutlich für einen Elfmeter sprechen. Mhm. Wie viel Berry noch heute aus der Situation hätte machen können, ja, dass der Ball schon ein bisschen weiter weg war, Richtung Außenlinie, ist nach meinem Gefühl, wie heutzutage Elfmeter gepfiffen werden, ein zweitrangiges Kriterium. Mein Fairnessgefühl sagt mir, ich würde für sowas keinen Elfmeter geben. Ich würde aber auch für 90% der gepfiffenen Elfmeter keinen Elfmeter geben. Das ist aber meine persönliche Wunschvorstellung. Für mir wird viel zu viel Elfmeter gegeben. Aber so wie heute gepfiffen wird, ist das ein Elfmeter. Kein Kontakt zum Ball. Er trifft den Gegenspieler deutlich, der Verteidiger. Elfmeter.
Also auch hier war es ja wieder, wenn du jetzt wahrscheinlich Paderborner fragen wirst, die werden sagen, naja, den muss man jetzt auch nicht geben, Fehlentscheidung.
Aber muss man nicht geben, aber das ist ein Unterschied, den muss man nicht geben, da bin ich bei dir. Und eine Fehlentscheidung. Es ist keine Fehlentscheidung, ja, aber den muss man nicht geben, so muss man sagen.
Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Ich finde, sowas kann man geben, das ist keine Fehlentscheidung. Ich hätte auch die Tendenz zu sagen, naja, am Anfang des Fouls war es ja noch nicht so schlimm, aber er trifft ihn zum Schluss dann halt doch nochmal und senzt ihn dadurch gefühlt um. Das ist mit Sicherheit keine Fehlentscheidung. Kann man vielleicht noch als Paderborner sagen, naja, gibt vielleicht auch jetzt nicht jeder Schiedsrichter, aber das ja wäre jetzt neu, dass die Schiedsrichter alle gleich pfeifen. Das hatten wir jetzt auch noch nicht in der Bundesliga. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Paderborner das vielleicht nicht als Strafstoß gegeben haben wollten. Nichtsdestotrotz ist Cuisance ja angetreten und ziemlich sicher verwandelt übrigens. Kann man ja auch mal erwähnen.
Nee, den hat er sehr stramm, sehr platziert geschossen. Auch wenn der Torhüter die Ecke erahnt, hat er da keine wirkliche Chance ranzukommen. Ein sehr souverän verwandelter Elfmeter. Und ich glaube, das machen wir, glaube ich, ziemlich gut diese ganze Saison. Ich glaube, wir haben noch keinen Elfmeter verschossen und die allermeisten also ganz sehr souverän auch verwandelt. Das ist durchaus eine Stärke, die kann auch wichtig werden und ich hoffe, es bleibt dabei.
Was dann kam, war, dass zum Schluss ja Paderborn tatsächlich nochmal drückte, auch nochmal Chancen hatte und sie schafften tatsächlich auch in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer, aber ja, um es kurz zu machen, Hertha wuppte das nach letztendlich und ich bin heilfroh, dass wir da mit einem Sieg rausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zug verkürzt ist, aber was nimmst du aus so einem Spiel für die Rückrunde mit? Mir fällt es selber schwer, darauf eine Antwort zu bringen, außer na 3 Punkte, aber darüber hinaus?
Das Gefühl, dass du so eine engen Spiele auch gewinnen kannst. Ja, wir haben zu viele Dinger schon verdaddelt. Gerade auch aus einer Führung heraus. Jetzt ja als in jüngerer Vergangenheit. Und dass du so ein Spiel auch ziehen kannst, es wäre schön, leider nicht selbstverständlich, aber es wäre schön, wenn die Mannschaft daraus durch Vertrauen zieht. Wir können so eine Spiele gewinnen bei einem guten Gegner, der Druck gemacht hat, wo wir nicht immer sattelfest waren in der Abwehr, können wir so ein Ding ziehen. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Können. Ja, und das mehr in Selbstbewusstsein ummünzen. Ja, auch in entscheidenden Phasen vielleicht doch den Glauben daran zu behalten, wir können so eine Dinger gewinnen. Und diese Überzeugung hat mir in der Hinrunde ein bisschen gefehlt in vielen Spielen und das möchte ich sehen. Ja, deswegen sind es A, 3 Punkte und B, hoffentlich auch mehr Selbstbewusstsein in engen Situationen.
Ich weiß nicht, ob du dieser Notiz, die ich mir hier gemacht hatte, folgen kannst, aber ich wollte noch mal loswerden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt völlig daneben bin. So gefühlt hatte ich den Eindruck, dass das von der gesamten Mannschaft eine relativ ausgeglichene Leistung war. Also ich frage ja hier immer gerne, gab es bessere Spieler, gab es schlechtere Spieler, die wird es immer geben. Aber ich hatte jetzt in Gänze jetzt keine Ausreißer nach unten, wo ich sagen würde, die haben heute überhaupt nicht funktioniert oder bringen die runter. Vielleicht jemand, der weniger auffiel, aber ich fand das recht homogen, was die Mannschaft da gemacht hat. Ist das übertreibe ich es dir?
Nee, war auch mein Eindruck. Hatte mir auch die Frage gestellt, jetzt erstmal zur Halbzeit. Was fragt man sich ja, was für Änderungen sollte der Trainer jetzt vornehmen? Und habe dann auch überlegt, wer fiel denn heute ab? Und da ist mir dann nach langem Überlegen auch nur ein Name eingefallen. Weißt du welcher?
Bin gespannt. Also ich glaube, potenziell hätten entweder Gersbeck, weil er Probleme hatte im Strafraum, oder vielleicht Maser, weil er ein bisschen unterging in Relation zu den anderen Spielen.
Nee, beide nicht. Ich hatte Palko als Wechselkandidat gesehen, dem man seine noch längere Pause sehr deutlich angemerkt hat. Das hat mir, da fehlte mir wirklich, ich war gar nicht auf dem Platz. Nein, Maser hat okay gespielt, er war nicht so dominant und nicht so präsent wie früher, aber er war immer da. Ich fand seinen Einsatz toll und die anderen Gegner gucken ja auch, wie wir spielen. Ja, die stellen natürlich den Maser zu. Ja, und insofern fand ich, hat er nicht abgefallen und es gab für mich auch keinen Bedarf, ihn zu wechseln. Gersbeck hatte Licht und Schatten, aber den Torhüter wechselt er ja nicht einfach mal so aus. Ja. Also insofern hatte ich eher Palko im Blick, aber eben auch nur knapp darunter. Ich sehe es genau wie du, das war insgesamt eine durchaus homogene Leistung, wobei das heißt, nicht alle haben gut gespielt, sondern alle hatten auch gute und schlechte Momente, aber eben keiner fiel besonders krass auf, insbesondere nicht nach unten, auch Palko nicht. Ne? Also nicht, dass man das falsch versteht.
Wobei, man muss natürlich jetzt einen Spieler hervorheben, Scherhand, der Spieler, über den war, glaube ich, mit am meisten in diesem Podcast so in den letzten Folgen geschimpft haben, unterstreicht die Entwicklung, die er macht, im positiven Sinne. Wir haben heute ja wegen Scherhand auch gewonnen, ganz klar. Er hat das Tor gemacht, er hat den Elfer rausgeholt. Ja, deutlicher kannst du es ja nicht mehr sagen.
Ganz klar. Und da sieht man mal wieder, wie ungeduldig wir sind und wie viel Geduld man wahrscheinlich gerade bei so jungen Spielern mitbringen muss. Es ist ja immer noch nicht so, dass er da in jeder oder in der Überzahl der Situation die richtige Entscheidung trifft. Aber er trifft wesentlich mehr richtige Entscheidungen als falsche. Das ist ein deutlicher Trend zur letzten Saison und er trifft viel mehr bessere Entscheidungen, ohne perfekt zu sein. Und man merkt die Erfahrung, die ihm jetzt zugutekommt, das Selbstbewusstsein, das jetzt steigt mit seinen guten Auftritten. Das ist sicherlich eine sehr, sehr positive Entwicklung in dieser Saison, die man durchaus auch würdigen darf. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte die Hoffnung aufgegeben für ihn. Das muss ich ganz klar sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich wirklich nochmal fängt. Dafür war einfach zu viel Schatten in seinem Spiel, zu viel Unbeständigkeit. Und da hat er sich wirklich stark verbessert auf ganz, ganz vielen Ebenen, ohne am Ende seiner Entwicklung sicher nicht angekommen zu sein. Und zum Glück haben wir ihn, der sicherlich einen Teil des Ausfalls, sicherlich nicht den ganzen, das wäre auch zu viel verlangt, aber zumindest ein Teil des Ausfalls von Rehse durchaus kompensiert hat. Also das ist schon eine gute Leistung, auch vom, die man auch dem Trainerteam ankreiden muss, ja, der ja sehr stark unter Kritik steht an vielen Stellen.
Ich hatte mal aufgeschnappt, das Glück für die Rückrunde haben wir dann ja wohl heute aufgebraucht. Ist da ein bisschen was dran? Ich erwähne nochmal, dass es ganz zum Schluss des Spiels ja eine Situation gab mit Deo, der da hochspringt im Strafraum, kurz vor Schluss, und da sehr rustikal zu Werk geht. Wir hatten ja vorhin bei Scherhand gesagt, es gibt Schiedsrichter, die pfeifen da Strafstoß. Hätte man das bei Deo auch machen können?
Ich sag mal so, ich teile das ja mal gerne in Prozent auf, das war vielleicht 5% ein Elfmeter und 95% keiner. Es gibt zwei Spieler im Zweikampf, einer geht zum Ball, der andere lässt sich fallen, ohne erkennbare Einwirkung. Das Einzige, was für einen Elfmeter spricht, ist, dass Deo nicht 90 Grad senkrecht in der Luft steht, sondern vielleicht etwas nach vorne geneigt, ein paar Grad. Das ist das Einzige, wo man überhaupt drüber nachdenken kann. Er hat eine starke Sprungkraft, er geht deutlich zum Ball, er trifft ganz klar den Ball, er hat die Hände komplett weg. Aus meiner Sicht kein Elfmeter, wäre eine schwere Fehlentscheidung gewesen oder wäre eine sehr extrem zu kritisierende Entscheidung gewesen, so würde ich es vielleicht mal ein bisschen formulieren. Und ich sehe das mit dem Glück nicht so. Man muss schon sagen, bei aller Kritik, die auch berechtigt, ich will nicht schönreden auch von der Hinrunde, das war viel Krampf dabei, aber wir hatten in vielen entscheidenden Situationen auch mal ein bisschen Pech. Heute ist es mal in das Pendel mal ein bisschen in die andere Richtung umgeschlagen, ohne dass man jetzt hier von klaren Fehlentscheidungen sprechen kann. Ganz im Gegenteil, das war eine solide Schiedsrichterleistung. Ich fand sie gut und er hatte heute mal ein bisschen die Großzügigkeit in der Auslegung, die jetzt mal zu unseren Gunsten war. Damit habe ich kein Problem. Das gleicht sich einfach aus in der Saison. Und das kann man für eine Hinrunde wirklich nicht immer sein. Da hatten wir ein paar unglückliche Situationen dabei. Das ist in Ordnung und ich denke, wir sind auch nicht vollkommen unverdient heute als Sieger vom Platz gegangen. Ein bisschen glücklich ist es angesichts einiger Hochkaräter, die sich die Paderborner zumindest noch mit ihrer Brechstange, das ist ja kein schöner Fußball, das ist ja Brechstange, die einfach nur funktioniert, weil wir so schlecht im Kopfballspiel sind und in der Strafraumbeherrschung des Torhüters. Da spielen sich halt Chancen, das lässt sich leider nicht in unserer Situation im Moment anscheinend nicht verhindern. Deswegen kann man sagen, okay, da war ein Glücksfaktor jetzt auch für uns dabei, aber komplett unverdient ist das auch nicht. Also gegen eine gute Mannschaft, das ist eng. Und heute hatten wir das nämlich an, auch wie der Sky-Mensch das gesagt hat, da lief das Spielglück heute mal für uns. Und das nehme ich an und das haben wir uns aber auch ein Stück weit verdient. Das ist nicht falsch, dieses Ergebnis. Das fühlt sich nicht falsch an.
Dann können wir, glaube ich, das Spiel erstmal abhaken, wenn du einverstanden bist.
Können wir gerne machen.
Ja, denn ich habe ja noch ein paar Punkte uns aufgeschrieben, von denen ich erstmal bemerkenswert finde, dass ich habe erwartet, in der ersten Folge im neuen Jahr würden wir über Veränderungen sprechen im Kader, vielleicht sogar im Trainerteam, weil ich muss sagen, diese Hinrunde, die hat bei mir, ich sag das nochmal, Spuren hinterlassen. Für mich war das ein richtiger Stimmungswechsel, weil es einfach enttäuschend war, wie Hertha sich präsentiert hat. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, das muss doch mal irgendwelche Konsequenzen haben. Das kann man doch als Verein nicht einfach so hinnehmen. Zumal ja vor allem im Sturm, auch wenn mich jetzt vielleicht Scherhand heute etwas Lügen bestraft, ja, meines Erachtens immer noch Handlungsbedarf hat, ist meines Erachtens immer noch der Fall, denn der Schuler, ja, leider, das hat bisher jetzt nicht so funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte, wir würden vor allem jetzt nochmal Veränderungen im Kader haben und Stand heute, Sonntag, 2 Stunden nach dem Spiel, haben wir keine neue Verpflichtung, es ist kein Spieler gegangen. Und ein Buchalakis und Bilal Hussein, die sind weiterhin im Kader. Es gibt ein Gerücht, dass John Joe Kenny Hertha verlassen könnte, eventuell jetzt schon im Winter. Der hat ja einen Vertrag bis Juni 25. Angeblich sei da Sheffield United dran, vielleicht 1 Million Ablöse. Ob das fundiert ist, weiß ich nicht davon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wäre für mich, wenn das tatsächlich sich auch nur annähernd ergeben würde, dass der geht, fände ich das eine Katastrophe. Da ist Herr Hertha nicht besser durch. Also gerade John Joe Kenny, den würde ich jetzt durchspielen lassen bis zum Vertragsende. Den brauchen wir bis zum Ende der Saison. Das ist einer der stabilsten Spieler bei Hertha. Ich würde ihn nicht weggehen lassen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du zufrieden mit dem, was in der Winterpause passiert ist? Würdest du Kenny behalten und hoffst du noch, dass sich noch was ändert?
Das war jetzt eine Menge, Tobak. Ich würde ein paar Worte zum Trainerteam verlieren, wo du ja andeutest, dass du hier vielleicht sogar einen Wechsel erwartet hast, vielleicht sogar gewünscht hast. Ich bin sehr froh, dass...
Ja, ich denke an Patrick Ebert konkret, ne?
Ja gut, der ist aber nicht Hauptverantwortlicher. Der stellt die Hütchen beim Eckenschießen auf. Ja, also das wollen wir alles nicht überbewerten. Na,
wenn er nur das macht, kann ich das auch machen.
Ja, mach doch. Du wärst sicherlich eine Bereicherung. In jeder Hinsicht, Adi. Also ich bin froh, dass man keine Veränderung vorgenommen hat. Das finde ich ganz ehrlich. Ich bin auch enttäuscht von der Hinrunde, insbesondere die Art und Weise, wie gespielt wurde, wie verloren wurde, wie Spiele hergeschenkt wurde, wie einfach es wir den Gegner gemacht haben und wie wenig Lösungen wir in der Offensive gefunden haben, gemessen an dem durchaus vorhandenen Potenzial und auch dem Anspruch, attraktiven Fußball zu spielen, den man ja selbst formuliert hat, auch vom Trainerteam. Insofern kann ich die Enttäuschung nachvollziehen. Ich habe ja auch jetzt gerade ein paar Baustellen aufgezählt, wo man sicherlich sagen kann, naja, nach all dem, was du gesagt hast, da muss ein Wechsel her. Das sehe ich anders. Ja, also ich bin durchaus bereit, weiter Kredit zu geben. Ein Hauptargument, jetzt mal abseits von der, ich will mal ein anderes Argument bringen als nur die Verletzten-Misere. Wir haben unseren Spielstil komplett geändert von einer rein reaktiven, passiven Mannschaft, die sie über Jahre natürlich geprägt von Pal Dardai waren, wollen wir eine aktive, spielgestaltende, spielerisch dominante Mannschaft sein. Das ist eine Wende um 180 Grad mit den größtenteils denselben Spielern. Das ist eine Mammutaufgabe. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, dafür habe ich wirklich Verständnis. Und dass das seine Zeit braucht und dass das alles nicht sofort klickt, dafür habe ich tatsächlich echtes Verständnis. Insofern gebe ich da dem Trainer hin weiter Kredit. Ich sage, auch in der Ruhe liegt die Kraft. Mir ist das im Moment, wenn ich diese Trainerbewegung in der Winterpause sehe, extrem hektisch und ich habe große, große Zweifel, ob das wirklich der Weg zum Erfolg ist. Ich denke, wir brauchen Ruhe und Beständigkeit. Das ist aus meiner Sicht in unserer aktuellen Situation aus strategischer Sicht wichtiger, als sich an die vermeintliche Hoffnung zu klammern, irgendjemand anders, wobei wir noch gar nicht darüber geredet haben, wer kommt da wirklich in Betracht, wer kommt zu uns, wen können wir bezahlen, würde das anders machen. Aus meiner Sicht ist da zu viel Wunschdenken dabei, keine realistische Einschätzung und wirklich zu ungeduldig. Auch mit dem Geld würde ich aufpassen. Ja? Also du sagst, warum kommen da keine neuen Stürmer? Ich weiß nicht, ob unsere Stürmer wirklich das Problem ist, denn so wie wir im Moment spielen, spielen wir doch gar nicht für Stürmer. Es ist doch nicht so, dass der Niederlechner, der Schuler oder der Prevlak alle 2 Minuten alleine vorm Tor stehen und den Ball in den Nachthimmel jagen. So ist es ja nicht. Wir haben ja kaum, das ist ja unser größtes Problem, dass wir nicht in aussichtsreiche Abschlusssituationen kommen. Daran müssen wir erstmal arbeiten, bevor wir sagen können, wir brauchen jemanden, der den Ball am Ende über die Linie drückt. Also insofern ist mir das auch zu kurz gegriffen. Wir haben einen sehr teuren Kader, einen sehr großen Kader, immer noch recht aufgebläht. Ich würde, bevor man nicht Abgänge realisieren kann oder aus anderen Quellen Geld generieren kann, jetzt nicht dazu raten, unbedingt jemand Neues holen zu müssen. Und jetzt zu Kenny, das würde ich auch in diesen Kontext stellen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn dieses Angebot real ist, wenn es dies wirklich gibt und man 1 Million für Jonjo Kenny spart und vielleicht sogar nochmal 1 Million einnimmt und sogar nochmal vielleicht so nochmal 1 Million spart für sein Gehalt in der Rückrunde ungefähr kolportiert und wir also über ein Volumen für Hertha reden von 2 Millionen, dann ist es wirklich eine verdammt schwierige Entscheidung. Ich sage, wenn ich jetzt mich mir mal in die Situation der Entscheidungsträger setzen würde, ich würde sagen, wir sind jetzt Elfter. Die Chance, dass wir aufsteigen, ist sehr gering. Was nicht gering ist, sind unsere Schulden. Und ich kann ein Problem näher lösen, indem ich handle. Und deswegen würde ich ihn verkaufen tatsächlich, wenn man mich fragen würde. Das ist nicht populär und ich weiß, er würde uns fehlen, ich würde ihn tierisch vermissen. Aber heute gefragt, 1 Million für Kenny, heute Cash auf den Tisch, sage ich Jonjo, danke für deinen Einsatz, viel Erfolg in England.
Ja, ich denke mal, das hängt dann auch davon ab, wie stark die finanziellen Probleme sind, ne? Wie stark du auf sowas dann noch angewiesen bist.
Ja. Ich glaube, wir haben riesige Geldprobleme.
Also, was ich nicht teile, ist sagen wir mal These oder der Aspekt, den du nennst, mit dem keine Unruhe reinbringen. Also, seit wann, ich halte da jetzt mal eine kleine Gegenrede, seit wann ist den Kader zu verbessern und Spieler, die Geld kosten, aber nicht funktionieren, ist für mich keine Unruhe. Ein Buchalakis, ein Bilal Hussein, am liebsten wäre mir gewesen, die wären schon im Sommer gegangen. Dass es jetzt bisher wieder nicht geklappt hat, finde ich sehr ärgerlich. Das ist nicht gut. Das muss eigentlich ein ganz klares Ziel vom Verein sein.
Und, ja, aber du kannst die Leute doch nicht zwingen.
Ja, aber das bringt doch keine Unruhe rein. Die gehen zu
lassen. Ja, nee, das nicht. Meine Unruhe war auf den Trainer bezogen.
Dann jemand anderen zu holen. Ich glaube auch, dass im Trainerteam einfach, da geht es um Geld. Du wirst jetzt nicht irgendwelche Stellen neu besetzen und den Alten weiter bezahlen wollen. Hertha kann sich's nicht leisten, sich von Fjeld zu trennen. Insofern bin ich jetzt letztendlich ja eigentlich doch nicht überrascht, dass ich sag mal, im gesamten Trainerteam und in dem, ja, dass sich da nichts ändert. Aber ich finde, dass wir durchaus, wenn ich das richtig sehe, Demme ist der Einzige, der, ich habe mal letztens geschrieben von einem gelernten Sechser. Ich glaube, dass Demme der Einzige ist, der das mehr oder weniger schon immer gespielt hat. Und der Rest wird einfach nur, glaube ich, auf diese Position gesetzt. Clemens war da ja mal. Ich finde, da fehlt uns immer noch jemand, der Demme erstens ersetzt und eventuell ihn je nach Gegner auch ergänzen kann. Dann spielt man halt auch mal mit zwei Sechsern. Ich finde, dass uns immer noch ein schneller und kopfballstarker Abwehrspieler fehlt. Da haben wir auch Kempf noch nicht ersetzen können. Da finde ich, da ist noch eigentlich viel möglich. Und da bin ich einfach enttäuscht, dass da so wenig passiert ist.
Aber du erkennst ja an, dass wir große finanzielle Herausforderungen haben, dass wir immer noch einen sehr großen Kader haben, wir einige der Großverdiener nicht loswerden, die wir gerne loswerden wollen. Mit wie vielen Leuten willst du trainieren? Wofür soll das Geld daherkommen?
Ich rede schon von Spieleraustausch. Ich weiß, dass Hertha nur Spieler verpflichten kann, wenn jemand geht. Das ist mir schon durchaus bewusst und vielleicht kann ich das jetzt einfach kurz nochmal mit ranhängen. Es gibt ja bei zwei Spielern eventuell Möglichkeiten, die Hertha da nochmal etwas Handlungsspielraum gehen. Fenerbahce Istanbul soll an Piontek interessiert sein und wer sich jetzt fragt, naja, aber der ist doch schon lange nicht mehr bei Hertha. Hertha wäre im Falle eines Weiterverkaufs tatsächlich wohl nochmal massiv beteiligt und eventuell könnte da noch etwas Geld kommen. Der hat sich ja dann, nachdem er bei Hertha war, ich glaube, in der Türkei ganz gut gemacht. Und auch ein Wilfried Kanga, könnte es sein, dass wohl Dynamo Zagreb Interesse hätte und da gäbe es eventuell auch nochmal Geld. Und dann könnte man ja fast, dann weiß ich nicht, ob auch ein John Joe Kenny vielleicht noch zu halten wäre. Also vielleicht ist da noch ein Potenzial. Ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen. Es soll ja Interesse an dem Sebastian Gröning geben. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Brasilianer, der bei Riga spielt, der Ramirez. Also wenn, dann könnte es sein, dass Hertha noch einen Spieler verpflichtet. Aber ich fürchte, das wird noch eine Weile dauern. Die Transferphase ist ja erst Ende Januar beendet. Aber ich bin noch optimistisch, dass sich was ändert. Schade ist es trotzdem, dass die natürlich nicht früher da waren. Dann kannst du auch eine Vorbereitung oder den schon im Winter nochmal mittrainieren und dich ein bisschen einspielen. Das hast du jetzt natürlich alles nicht mit dabei. Das wäre nochmal schöner gewesen. Aber ich glaube, alles ist besser als der Stillstand.
Ja, es ist schon eine Jongliererei. Das ist schon eine Herausforderung. Und sicherlich, Benny Weber macht nicht alles richtig. Da gibt es durchaus viele Sachen, die man auch kritisieren kann. Insbesondere die Sechserposition hast du erwähnt, die tatsächlich strategisch schlecht besetzt ist mit Demme nur. Dass er solche Verletzungsprobleme mitbringt, das ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Ich sage ja nicht so, dass ich mir nicht auch andere Spieler vorstellen kann und nicht andere Wünsche. Ich bin nur dagegen, hier in Aktionismus zu verfallen. Ja, das haben wir in der Vergangenheit viel zu häufig gemacht. Und man soll in Ruhe den Markt sondieren, man muss gucken, dass man die Spieler unterbringt. Und wenn man denn Alternativen hat, dann müssen wir ja gar nichts herbeireden, dann wird Hertha auch handeln. Ja, da habe ich keine Zweifel dran. Mal gucken, was noch passiert. Vielleicht, wenn sich da die ein oder andere Sache realisiert, in Sachen Konga, in Sachen Piontek, dann wird sicherlich Hertha auch nochmal schauen. Man hat sich jetzt, also Herrich hat sich jetzt ja wieder sehr, im Gegensatz zum Präsidenten, sehr ambitioniert noch für diese Saison geäußert und den Aufstieg nochmal ganz stark als Ziel hervorgehoben. Er muss es am Ende bezahlen und in sein Ressort fällt ja die Verantwortung und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht nimmt man ja dann nochmal Geld, was vielleicht nochmal frisch reinkommt, nochmal in die Hand, um sich zu verstärken. Ich bin gespannt. Ob uns ein Drittligastürmer direkt weiterhilft, habe ich so meine Zweifel. Ja,
ja, habe ich auch.
Exil Herthaner Podcast.
Ja, nochmal Bremchen hier. Wundert euch nicht, dieses abrupte Ende war natürlich nicht geplant. Wir hatten uns im Anschluss an die Diskussion über das Spiel eigentlich darüber unterhalten und auch wirklich leidenschaftlich darüber diskutiert, dass Hertha BSC seinen Account auf X aufgegeben hat. Leider wurde dann bei Robert die Tonspur nicht mehr aufgenommen. Wir hatten da einfach ein technisches Problem, was wir auch erstmal gar nicht bemerkt haben. Wir schauen, ob wir das noch retten können und reichen das eventuell in den nächsten Tagen nach. Also wir schauen mal, dass wir das fortsetzen können. Daher heute ein eher abruptes Ende, aber vielleicht kriegen wir es in den nächsten Tagen ja noch hin. Das war's erstmal, Harry, und ich verabschiede mich auch ganz herzlich von euch im Namen von Robert. In dem Sinne, ciao.